Das Ensemble Akitakase war das mit Tintenfisch in Wien, so hieß der Titel. Die Jazzpianistin hat dafür Musik von Fats Waller witzig überschrieben und daher auch dieser witzige Titel. Immer flüssig, Tinte heißt diese Matinee und ohne den Tintenfisch kommen wir da ganz sicher nicht aus. Man darf vermuten, dass Wien für Tintenfische ein wenig geeigneter Wohnort ist. Wo sie wohnen, weiß Daniel Oesterwind, Biologe am Thünen-Institut in Rostock und ordentliches Mitglied des Internationalen Beirats für Kopffüßer. Guten Morgen, Herr Oesterwind.
Guten Morgen.
Wo wohnen Sie denn, die Tintenfische?
Ja, Tintenfische sind rein marine Organismen, das heißt, sie sind im marinen Bereich und nicht in Süßwasser, das heißt auch nicht terrestrisch. Das heißt, sie sind in allen Meeren verbreitet, so in allen Ozeanen, als auch von den polaren bis zu den tropischen Regionen. Aber wie gesagt, weder im Süßwasser noch terrestrisch, also an Land. Und sie kommen auch sehr, sehr selten im Brackwasser vor.
Brackwasser ist das, was steht?
Das Brackwasser ist ein Gewässer, in dem es vom Salzgehalt sehr, sehr gering ist und Süßwasser sich mit Salzwasser mischt. Das ist sozusagen, die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Welt.
Jetzt habe ich gerade schon gesagt, Sie sind Mitglied des Internationalen Beirats für Kopffüßer. Erklären Sie uns nochmal genau, was ein Kopffüßer eigentlich ist und damit auch ein Tintenfisch.
Also Kopffüße leitet sich vom griechischen Cephalopoda ab, das heißt Kopf Cephalos und Podos der Fuß. Und sie besitzen 8 bis 10 Arme, die mit Saugnäpfen versehen sind. Und diese Arme, die umfassen den Schnabel und auch die Mundregion. Und sie haben teilweise hochentwickelte Linsenaugen, was für die Klasse der Weichtiere, denen sie auch zugeordnet sind, gemeinsam mit den Muscheln und Schnecken, ziemlich einzigartig ist.
Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Kopffüßler. Was macht den Tintenfisch unter denen aus? Also wir haben ja viele Bezeichnungen irgendwie. Man weiß von Kraken, von Sepien, von Tintenfischen eben auch. Was macht den Tintenfisch besonders?
Ja, der Tintenfisch ist generell der Überbegriff für alle verschiedenen Arten innerhalb dieser Gruppe. Wir haben dort zum Beispiel die Kalmare, bei denen der Mantel ziemlich lang und schlank ist und am Ende des Mantels befinden sich dreieckförmige Flossen und er besitzt zum Beispiel 10 Arme, von denen sich 2 zu lange Fangarme, den sogenannten Tentakel, entwickelt haben. Zu den Tintenfischen gehören aber auch die Sepien, die ebenfalls 8 Arme besitzen, wobei auch dort 2, insgesamt 10 Arme besitzen, wobei halt 2 Arme recht kurz sind und dann die anderen Arme dann wieder zu Tentakeln sich entwickelt haben. Bei ihnen ist der Mantel breiter und oval gestaltet und der Rumpf ist von einem Flossensaum, also von Flossen umrandet. Er besitzt eine innere Schale, den sogenannten Schulp, der oftmals als Fettstein für Kanarienvögel genutzt wird.
Ja, das kenne ich.
Und dann haben wir die große Gruppe der Oktopoden, also der Kraken, die eigentlich sonst im Allgemeinen als Tintenfische bezeichnet werden. Die haben so einen kleinen, rundlichen, sackförmigen Körper und besitzen gar keine Flossen und haben halt nur 8 Arme. Daher auch der Name Oktopus, also von 8 Okto abgeleitet. Und diese gehören alle zusammen zur Familie der Weichtiere. Und ja, es gibt noch verschiedene andere Arten, die unter Tintenfischen zusammengefasst werden. Aber allgemein besitzen alle halt eben Tinte.
Ah, immerhin.
Aber sie sind halt eben keine Fische, weil sie halt eben Muscheln sind. Also ne, Weichtiere sozusagen, die mit Muscheln und Schnecken verwandt sind.
Das heißt, alle dieser Tiere haben Tinte. Und was machen die damit?
Genau, fast alle dieser Tiere haben Tinte. Und die Tinte wird genutzt, um den Angreifer zu irritieren. Das heißt, die Tinte wird ins Wasser freigesetzt beim Angriff und dadurch gewinnt der Tintenfisch halt eben Zeit, um sich zurückzuziehen. Zudem wird vermutet, dass einige von diesen Tintenwolken die Chemorezeptoren, also die verschiedenen Sinnesorgane des Angreifers, reizen können und somit stören, wodurch dann der Tintenfisch noch besser entkommen kann.
Hat denn diese Tinte irgendwas zu tun mit dem, was wir landläufig als Tinte verstehen, also was wir vielleicht in Füllfederhäuter oder in Drucker füllen?
Ja, ganz ursprünglich wurde die Tinte von Sepia unter anderem auch genutzt, um zu schreiben. Und man kann dies auch immer noch tun, aber man muss sich vorstellen, dass in so einem kleinen Sepia, in so einem kleinen Tintenfisch nicht wirklich viel Tinte ist. Das heißt, man müsste extrem viele Tintenbeutel, in dem auch die Tinte hergestellt wird, präparieren, um dann halt eben genügend Tinte zu nutzen. Was aber genutzt wird oder wozu die Tinte generell noch genutzt wird, der Farbstoff Melanin, der halt eben hauptsächlich diese dunkle Färbung verursacht, der wird heute noch hauptsächlich genutzt, um Lebensmittel wie zum Beispiel Pasta zu verfärben.
Würden Sie aber von abraten, oder als Meeresbiologe?
Nein, würde ich nicht unbedingt von abraten.
Sie sind auch für Fischerei zuständig, weiß ich. Das genau. Heißt, eine Nutzung von Tintenfischen halten Sie nicht grundsätzlich für verkehrt?
Nein, man sollte die sämtlichen Ressourcen, die wir weltweit haben, auch vernünftig nutzen. Aber die Frage ist halt, wie man sie nutzt. Man sollte sie halt eben nachhaltig nutzen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man sollte sie umweltschonend nutzen und man sollte sie halt eben auch so nutzen, dass halt eben die Ressource nicht wegbricht. Wir haben in vielen Bereichen das Problem der Überfischung. Und so ist es leider bei den Tintenfischen genauso, dass wir in manchen Bereichen noch gar nicht wissen, wie man sie nutzen kann, aber sie schon genutzt werden. Das heißt, die Nachhaltigkeit, das Management muss erstmal aufgebaut werden, müssen Regularien aufgebaut werden. Und das ist im Moment noch ein großes Problem, weil der Tintenfisch obwohl er, wie gesagt, den Namen des Fisch trägt, einen ganz anderen Lebenszyklus hat und ein Management und die Nutzbarkeit der Tintenfische dadurch auch sehr erschwert.
Ja, Sie deuten es schon an, also in dieser seltsamen Zwischenlage irgendwo zwischen Fischen und Schnecken. Ich bin jetzt kein Meeresbiologe, aber das ist ja ein ganz faszinierendes Wesen. Wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum Sie sich mit dem Tintenfisch beschäftigen.
Genau, also der Tintenfisch hat ganz, ganz viele tolle Eigenschaften. Wie gesagt, wenn man sich überlegt, dass er aus einem gleichen Tier wie die heutigen Muscheln und Schnecken abstammt und wie weit er sich dann doch entwickelt hat, wie seine Bewegungen sind, wie schnell er schwimmen kann. Wie gesagt, die Kaimare, die im Freiwasser leben, die fallförmige Formen haben, die extrem gute Schwimmer sind. Wir haben die Kraken, die wie gesagt sackförmig auf dem Boden leben und die haben ganz viele faszinierende Eigenschaften. Ich denke mal, wir können auch über Intelligenz von den Tieren reden, wir können über Sinnesleistungen der Tiere reden. Mit ihrem Linsenauge haben sie extrem gute Wahrnehmung und können die Umgebung sehr gut wahrnehmen und sich auch in der Umgebung sehr gut tarnen. Sie haben zum Beispiel auf der Haut haben sie Farbzellen, in denen verschiedene Farbpigmente angeordnet sind. Und diese Zellen können sie über Muskeln steuern. Das heißt, sie können ganz schnell die Farbe der Umgebung annehmen und auch über die Muskeln in der Haut die Struktur der Umgebung wahrnehmen und entsprechend anpassen.
Und obwohl Sie jetzt ja schon einiges genannt haben, was wir wissen über die Tintenfische, wir wissen auch vieles offensichtlich noch nicht.
Nee, wir haben ganz große Probleme, einmal was das Vorkommen von Tintenfischen anbelangt. Wir wissen zum Beispiel aus Fischereisicht, wissen wir gar nicht, welchen Einfluss der Klimawandel auf die Tintenfische hat. Wir wissen nicht, wo sie in Zukunft auftreten. Wir wissen nicht genau, wann sie, wie sie sich fortpflanzen in vielen Bereichen. Das sind alles so Faktoren, die man natürlich für eine nachhaltige Nutzung, aber auch für das Ökosystem braucht, weil Tintenfische sind einer der Top-Prädatoren, also Top-Räuber im Ökosystem, werden aber auch von vielen anderen Räubern gefressen, weil sie natürlich aufgrund ihrer gesamten Muskelmasse, die sie besitzen, hat eben natürlich sehr proteinreich sind und dementsprechend auch gerne genutzt werden.
Apropos Essen. Essen ist also okay, jedenfalls wenn es aus einer nachhaltigen Fischerei stammt?
Genau, also sofern die Fischerei nachhaltig ist, kann ich es nur empfehlen, auch Tintenfische zu essen.
Und die Sepia-Tinte aber mit großer Vorsicht benutzen, weil man davon einfach so wenig hat in jedem Tintenfisch.
Also Sepia ist zum Beispiel eine von den Arten, die halt auch kommerziell genutzt werden. Das heißt, sie werden verarbeitet in einem Fischereibereich. Und da kann man natürlich die Tinte von den die Tieren, die sowieso gefangen worden sind und entsprechend für die Lebensmittelindustrie verarbeitet werden, kann man natürlich die Tinte auch dann entsprechend nutzen. Und ich sage immer so, dass man das Maximale aus den Tieren, wenn sie schon sterben müssen, dann auch rausholen sollte. Ne?
Daniel Oesterwind am Thünen-Institut in Rostock, Biologe und ordentliches Mitglied des Internationalen Beirats für Kopffüßer in der SWR2-Matinee, immer flüssig, Tinte. Dankeschön, Herr Oesterwind.